Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 nach 12, Hören, was wirkt. Ist doch alles kompliziert, bei der Diagnose möchte ich definitiv nicht stehen bleiben, denn ich möchte hier über Lösungen sprechen. Heute sind wir wirklich nah dran an einem System, das uns alle betrifft, über das wir alle viel reden, mich übrigens eingeschlossen, ohne es wirklich zu kennen, über die Landwirtschaft. Unser Thema heute: Erde, Arbeit, Leidenschaft und Landwirtschaft hautnah. Ein Buch, das viel Aufmerksamkeit verdient, finde ich, weil es einen ungewöhnlichen Zugang wählt. Keine Bewertungen, keine moralischen Urteile, sondern echte menschliche Einblicke. Dafür stehen heute meine Gäste. Einmal Professor Dr. Pia Münster, Agrarbiologin, Umweltwissenschaftlerin, Expertin für Tiergesundheit, Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit und tätig an der Hochschule Osnabrück, wie das Sie finden wollt. Und die liebe Kim Münster, Regisseurin und Produzentin im Dokumentarfilmbereich, die das Geschehen mit der Kamera einfängt, übrigens auch bei dem Buch, zwischenmenschliche und gesellschaftliche Spannungen sichtbar macht. Herzlich willkommen, ihr beiden, zu 5 nach 12. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ja, hallo.
Ihr Buch nimmt uns mit auf eine Reise durch deutsche Bauernhöfe und zeigt, was es wirklich bedeutet, Landwirtschaft zu leben. Herzblut, Verantwortung, Zweifel, Wandel und die Frage, wie wir eine lebenswerte Zukunft gestalten können. Es geht nicht um Schwarz-Weiß-Debatten, sondern um konkrete Einsichten, echte Geschichten und Perspektiven, die Lösungsräume für uns alle als Gesellschaft eröffnen. Denn in 5 nach 12 geht es um Veränderung und nicht Verurteilung. Hören, was wirkt. Freut euch auf die Folge mit Pia und Kim. So, ihr Beisen, wir leben in einer Zeit, wo das Thema Landwirtschaft ja oft entweder romantisiert wird oder skandalisiert wird. Also irgendwie ist es immer so eine Schwarz-Weiß-Diskussion, ne? Warum habt ihr euch entschieden, bei eurem Buch und vielleicht auch so, einfach zuzuhören, statt Positionen zu beziehen?
Ja, das war auf jeden Fall auch so ein Wunsch zu verstehen. Und uns ist auch in den Diskussionen immer wieder bewusst geworden, dass wir sehr wenig wissen. Also Pia noch auf jeden Fall viel mehr als ich. Aber selbst wenn sie vom Fach kommt, einfach da noch nicht diesen ganzen Einblick hat von auch Entscheidungen in den Familien, wie der Alltag aussieht, auch den Betrieben. Und deswegen wollten wir gerne sehen und verstehen.
Ich habe gedacht, das ist auch ein Punkt, den du ja so auch sonst neben den Buben machst im täglichen Leben, Dinge, Menschen zu beobachten und sie längere Zeit zu begleiten, richtig?
Ja, tatsächlich. Also es ist, finde ich, schon auch ein sehr dokumentarischer Ansatz im Buch. Also da geht es ja auch ganz viel auch bei einem beobachtenden Dokumentarfilm, den ich sehr schätze und auch gerne selber umsetze, dass man erstmal die Situation und die Menschen so wahrnimmt und sieht und sich dann auch in die Perspektive hineinversetzt, ohne dann direkt vorzuverurteilen.
Falls ihr euch wundert, dass beide Stimmen sehr ähnlich klingen, ist kein Zufall, es sind Zwillinge. Also deswegen, das warne ich alle vor, es könnte sein, dass ihr denkt, er tut so, als wenn er mit zwei Damen redet und man hört immer eine Stimme, könnte also passieren. Das liegt in der Natur der Sache, kann ich dazu sagen. Ne? So. Jetzt sind ja viele Debatten, die dazu sind, sehr laut, aber nicht unbedingt klarer. Ne? War euer Buch ein Versuch, Komplexität auszuhalten, statt sie zu vereinfachen? Weil das ist ja nicht nur bei Landwirtschaft so ein gerade gesellschaftliches, schwieriges Thema. Ne? Wir haben eine hohe Komplexität und alle versuchen, Themen so einfach wie möglich zu gestalten.
Ja, Landwirtschaft ist einfach sehr komplex und es ist teilweise sehr schwierig, das in der Komplexität rüberzubringen. Und Ziel war einfach erstmal darzustellen, um auf die erste Frage da zurückzukommen, zuzuhören und zu gucken, wie es eigentlich ist. Weil erst wenn man versteht, wie es ist, kann man auch zusammen als Gesellschaft, wenn man möchte, was verändern. Also und wir müssen ja viele Sachen auf die Zukunft vorbereiten und auch jetzt anfangen. Und dafür ist es wichtig zu wissen, wie es jetzt aussieht und auch so ein bisschen zu verstehen, wie ist es dazu gekommen. Auch so ein bisschen die Geschichte zu verstehen, wie es heute ist, um die Zukunft zu gestalten. So und wenn man aber mit den Leuten spricht auf den Betrieben, die von ihren eigenen Erfahrungen erzählen, auch was sie so spüren an Druck oder wie der Alltag aussieht, dann wird das auf einmal so einfach, weil das sind ja eigene Erfahrungen, die Menschen erzählen und dann wird es auch so greifbarer und dann ist es immer noch komplex, aber es ist ja sehr menschlich und dann das ist ja einfach, über sich selber zu reden, wie es früher war, wie man da aufgewachsen ist, wie es heute ist, wie man die Zukunft sieht, weil das kann man dann nachvollziehen, wenn das die eigenen persönlichen Geschichten sind.
Gab es für euch so eine bestimmte Zielgruppe, die ihr gebucht habt, also für das Buch? Also macht man sich darüber vorher Gedanken oder habt ihr gesagt, nee, wir wollen einfach dokumentieren, zuhören?
Also die Zielgruppe für das Buch,
ja,
oder?
Das Buch.
Ja, das war viel Thema, weil das ist natürlich für den Verlag wichtig, aber auch für uns, wenn wir das Buch schreiben, wie schreiben wir das? Also wie fachlich werden die Dinge formuliert? Wie schaffen wir auch Zugänge für Menschen, die da nicht so gar keine Berührung haben? Und das ist eigentlich die für uns viel spannendere Gruppe, die jetzt gar nicht mit der Landwirtschaft, gar nichts damit zu tun haben. Und aber alle ja auch was essen und dann vielleicht neugierig gemacht werden oder auch motiviert werden, sich da mehr für zu interessieren und zu informieren. Und trotzdem fließen da ja auch schon sehr viel fachliche Sachen rein. Deswegen hatten wir so eine überschneidende Zielgruppe, aber konnten das jetzt auch nicht genau, man kann jetzt eigentlich auch nicht sagen, es ist jetzt nur für die fachliche Seite der landwirtschaftlichen Betriebe, weil ja jeder auch sehr unterschiedlich ist, jeder Betrieb. Aber wie würdest du das sehen, Pia?
Also ursprünglich war schon gedacht, dass es für die Menschen ist, die jetzt nicht so einen Zugang haben zu Landwirtschaft. Und das sind ja mittlerweile wirklich die allerwenigsten. Und dafür war das so angedacht. Aber das Interesse aus der Landwirtschaft ist durchaus auch da, um einfach mal zu gucken, wie andere Betriebe das machen. Das ist so ein bisschen auch von anderen lernen. Vielleicht auch zu gucken, ich bin jetzt nicht alleine mit bestimmten Sorgen, Wünschen, aber auch einfach ja, das Interesse, wie machen das eigentlich andere und wie gehen die mit bestimmten Herausforderungen um. Das sind dann nochmal zwei verschiedene Varianten, aber genau, also es ist für eine sehr große Gruppe von Menschen eigentlich gedacht, ja.
Und wir haben das so aufgebaut, dass es nämlich dann schon, also der Zugang leichter ist, dass wir die Lesenden mit an die Hand nehmen und über die Betriebe führen, soweit unsere Idee.
Ja.
Dass die quasi mit uns auch die Menschen erleben und man jetzt nicht unbedingt viele Dinge jetzt voraussetzen muss. Und dieser Wissensteil kommt dann immer am Schluss,
ja.
So zusätzlich noch.
Okay, na, die meisten haben ja keine Berührung mehr, ne? Da ist Landwirtschaft im Supermarkt, also wenn alle Lebensmittel zur Verfügung stehen, da haben wir ja dann einen gewissen Luxus. Und mir ist es selber aufgefallen, als wir die Folge geplant haben, dass ich über Landwirtschaft noch gar nicht gesprochen habe. Also alleine der Impuls schon, ne? Dass wir jetzt hier sitzen, fand ich schon sehr, sehr wichtig. Ich meine, es ist entscheidend. Ich meine, wir brauchen alle Ernährung und so richtig nehmen wir alles selbstverständlich oder sind schnell mit dem Finger, wenn dann irgendwo was nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Ne? Jetzt haben wir gerade gesprochen, wen ihr erreichen wollt und ich glaube, da gibt es wirklich ein sehr, sehr breites Publikum, was ihr damit eure Buch erreichen könnt, wenn die ihr Buch gelesen haben. Ne? Also welche Veränderung, ihr wollt eine Veränderung auslösen bei den Menschen, die sie lesen. Ne? Welche wäre euch im besonders wichtigsten? Geben wir gleich als Zielvereinbarung von weg, das Buch lesen.
Ja, ich glaube, das wäre schon schön, wenn Menschen auch das Gefühl haben, sie haben was mitgenommen und das hat einen auch berührt. Also ich finde das immer auch einen wichtigen Aspekt bei Geschichten, auch jetzt fiktional oder dokumentarisch. Und dass so eine, ja, dass sich das insoweit sich vielleicht was verändert, dass man sich mehr informieren möchte und auch so ein tatsächlich eine Wertschätzung auch gegenüber der Produktion von Lebensmitteln so vielleicht wiederfindet, weil es war ja mal ganz anders. Also früher war der Beruf des Landwirts, der Landwirtin ja einfach auch sehr hoch angesehen und heute, wie du sagst, wird auch schnell das eher als sehr negativ assoziiert, ne? Als Sündenbock, als Umweltverschmutzer und so weiter. Und da wollten wir gerne so eine Brücke schlagen und dass auch so eine Auseinandersetzung angeschoben wird, weil nach dem Buch weiß man ja nicht alles. Also es ist ja viel breiter natürlich, aber vielleicht hat man ja so einen Impuls gegeben, sich dann vielleicht Lust zu haben, auch auf den Betrieb zu fahren, mal zu gucken, wie ist das eigentlich bei mir in der Nachbarschaft oder was kaufe ich da eigentlich, wo kommt das eigentlich her und was ist eigentlich so mein Wunsch, wonach ich dann auch entscheide, weil auch die Entscheidung ist ja sehr individuell. Also wenn jemanden die
der Energieverbrauch wichtiger ist oder Tierwohl. Also man kann das nicht alles in einen Topf werfen. Dann sind es einfach sehr individuelle Entscheidungen.
Ja. Was ist das denn ganzen Tier?
Ja, dass man einfach auch offen bleibt, in den Dialog zu treten, also auf beiden Seiten auch, weil dass man einfach auch ein bisschen aus der Komfortzone rausgeht und auch erstmal, sagen wir mal, zuhört, dass man da diese Möglichkeit erkennt und sieht. Also das würde ich mir einfach auch wünschen, dass man nicht zu schnell urteilt, sondern auch wirklich eher sich aus erster Hand sich das anhört und anguckt, was ja auch nicht immer so möglich ist. Und da bin ich auch auf jeden Fall dafür, dass natürlich auch Betriebe sich etwas öffnen sollten. Ist auch nicht für jeden was, weil, aber das machen ja manche auch schon mit Hofläden oder die suchen dann ja auch durchaus den Kontakt. Das ist für beide Seiten total wichtig.
Ja, nicht nur für Landwirtschaft, ne? Ich glaube, so einen Schritt wieder aufeinander zugehen, erstmal dem anderen zuhören, trifft, glaube ich, für uns in der Gesellschaft überall zu. Das, glaube ich, wird uns momentan sehr gut überall tun, wenn man so andere Tendenzen sieht. Ihr habt 12 Betriebe besucht, wenn ich da so richtig informiert bin, 12 Höfe. Und viel gesehen, viele Lebensgeschichten. Was hat euch, es geht um Menschen, ihr wolltet zuhören, Menschen, ne, die da harte Arbeit verrichten. Was hat euch am meisten überrascht?
Ja, überrascht. Also eigentlich könnte man jetzt von jedem Betrieb eine überraschende Geschichte erzählen, bin ich mir sicher. Lisa von einem Fischbetrieb, da fand ich es schon auch erstaunlich, so nochmal die Motivation der Forellenzucht so zu hören von ihr. Also die züchtet ja deutsche Forellen und hat aber auch Regenbogenforellen und da ist das gar nicht nur das wirtschaftliche Interesse, weil die deutsche Forelle ist wirtschaftlich gar nicht so lohnenswert wie die Regenbogenforelle. Kann man da nachlesen, das hat bestimmte Gründe, auch wie robust der Fisch ist. Aber das ist auch da, dass sie das einfach auch aus Überzeugung macht, um die Art zu erhalten. Und da wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen. Weil natürlich verkauft sie den Fisch, damit die Menschen den essen und sie lebt davon.
Ja.
Aber da stecken dann manchmal noch ganz viele andere Interessen und Ideen hinter.
Spannend.
Also mich überrascht eigentlich immer wieder, wie begeistert und mit Freude die Menschen auf den Höfen auch zeigen, was sie machen. Also das machen die gerne. Also wenn man mit echtem Interesse auf die Höfe geht, dann nehmen die sich richtig viel Zeit. Also wir haben natürlich auch einen Termin gemacht, weil wir natürlich auch schon ordentlich viel Zeit brauchten, um den Betrieb kennenzulernen. Aber das macht mir auch Spaß, das zu sehen. Und das eigentlich überrascht mich das immer wieder, wie offen dann die Menschen sind. Wenn man mit einem echten Interesse da dran geht und nicht zu vorurteilhaft dann auf den Betrieb geht.
Kann man sagen, wie lange ihr auf dem Höfen wart? Also?
Also wir waren eigentlich mal einen ganzen Tag auf jedem Betrieb und wir haben ja gedacht, so 12 Betriebe, so 12 Monate, ein Jahr, dann passt das wieder ganz gut zur Landwirtschaft. Fanden wir ganz passend. Und natürlich war das auch eine Zahl, die umsetzbar ist. Und wir haben mit allen Betrieben erstmal telefoniert und dann online gesprochen, weil das auch nochmal was anderes ist. Das ist ein bisschen wie am Küchentisch sitzen, dann redet man nochmal ganz anders. Und dann waren wir anschließend einen ganzen Tag auf dem Betrieb und haben den Alltag einfach mitbegleitet. Das war ganz spannend. Das war teilweise auch anstrengend. Ja.
Der Begann war, fand ich, sehr früh, ne?
Sehr früh und endet sehr spät. Mhm. Ja, und wir waren ja auch im laufenden Betrieb. Das geht ja gar nicht anders. Und dann natürlich kriegt man dann ja auch Dinge mit, dass dann plötzlich dann da was gemacht werden musste und wir haben dann gewartet oder wir liefen mit und dann stand man plötzlich auf dem Feld und hatte nicht die richtigen Schuhe dabei oder es war auch kalt. Also wir haben es schon einen Bruchteil nur, aber so ein bisschen wirklich mitgespürt, was es so bedeutet, eigentlich auch mit der Erde und an der frischen Luft zu arbeiten oder auch im Stall. Ne? Also es ist auch, wir waren ja auch an viele Stellen, was auch, ich jetzt auch so, vieles habe ich jetzt vorher auch nicht gesehen.
Kann ich verstehen. Jetzt gab es, glaube ich, in einem Gespräch, wahrscheinlich gab es mehrere emotionale Situationen, aber in einer Situation, wo ein Landwirt unter Tränen sagte, er wisse nicht, ob er seinem Sohn den Hof empfehlen kann. Ne? Also eins der ehrlichsten Signale, die man so in so einer Situation bekommen kann, auch wenn man ihr habt euch ja trotzdem nicht sehr intensiv bekannt, ist das ein klares Signal, dass wir gesellschaftlich an der Stelle was ändern müssen?
Also es gab auf jeden Fall nicht nur einmal die Situation, einmal, also das kommt in dem Buch auch gar nicht so vor, das habe ich in einem anderen Podcast gesagt, das war für mich auch so ein Auslöser, wo dann auch wirklich die Tränen dann so sichtbar waren. Aber was auf jeden Fall in den Geschichten rüberkommt, dass dann eine sehr große Unsicherheit ist, auch für die eigenen Kinder, ob das so eine gute Idee ist, den guten, gesunden Betrieb, das heißt, dass der Betrieb gut läuft, dass die da gut Geld mit verdienen und eigentlich alles so auch modernisiert haben, dass es Stand der Dinge ist, also dass man da eigentlich anknüpfen kann, aber die sich unsicher sind, ob das so eine gute Idee ist. Und vielleicht ist es auch, ich finde die Frage ganz gut, weil es eigentlich auch zu dem Thema Nachhaltigkeit gehört, weil viele Sachen in der heutigen Zeit gar nicht mehr so gesetzt sind, dass unsere nächsten Generationen das so haben werden wie wir. Und das ist bei den Betrieben genauso. Und das hat auch gar nicht immer nur, also sehr viel mit dem Finanziellen zu tun, aber nicht nur. Also da kam auch ganz viel zur Sprache. Wir wissen ja gar nicht mehr, ob die Gesellschaft uns so noch will. Also das war natürlich schwerpunktmäßig, waren das die Tierhalterbetriebe, weil die auch mehr in den Medien sind. Aber auch, sagen wir mal, der Pflanzenbau, der natürlich auch wegen Pflanzenschutz angeprangert ist. Also das fließt da auch noch mit rein. Und dass die Kalkulation sehr schwierig ist, weil man ganz oft wird dieses Wort Planungssicherheit. Die Planungssicherheit fehlt für die nächsten Generationen. Man muss immer wieder investieren in die Betriebe, das heißt auch wieder viel Geld in die Hand nehmen. Und die Politik ist halt anders aufgestellt. Also eigentlich passt das nicht so zusammen. Also wenn man investiert, dann zahlen die Betriebe so 5 bis 10 Jahre das ab. Und wenn man dann noch weiter denkt, gibt es Entscheidungen, das hat Einflüsse in 20 Jahren. Also da muss man schon eigentlich gucken, passt das auch für die Generation? Es war früher schon so, dass die Eltern irgendwas gemacht haben, wo man eingeplant hat, dass die nächsten Generationen das mit abbezahlen. Ja. Und diese Unsicherheit, das will man den Kindern einfach gar nicht mehr so antun, weil das einfach viel risikobehafteter geworden ist. Und die natürlich auch, und da kommen wir bestimmt auch zu sprechen, die Ressourcen, alles wird natürlich teurer, aber die Ressourcen sind auch limitiert. Die landwirtschaftlichen Betriebe merken auch den Klimawandel. Das weiß man halt auch nicht mehr, wie das so ist. Und man möchte eigentlich so als Elternteil auch auf landwirtschaftlichen Betrieben, dass die Kinder etwas machen, wo die Spaß dran haben, wo die eine Perspektive haben, wo die das wirklich machen und keine Sorge haben müssen, dass das dann in die Hose geht. Ich meine, das ist einfach auch Verantwortung, so einen Betrieb dann zu übernehmen.
Ja, und die Planungssicherheit kann ja von jetzt, also die Politik hat ja in den letzten, wie war das, in den letzten 20, 30 Jahren auch so viel verändert. Also natürlich ist dann doch viel wichtige Änderungen bei, aber die Auflagen haben sich ja teilweise auch nochmal geändert. Und das heißt, diese Planungssicherheit, wovon Pia gerade gesprochen hat, ist ja in politischen Legislaturperioden gar nicht so möglich. Ne? Ja, und das ist natürlich dann eine ganz große Verunsicherung in den Familien. Also ich würde ja auch meinem Kind gerne wünschen, dass man so eine gerade Linie hat und weiß, ne, ungefähr, das wird jetzt die nächsten Jahrzehnte dann auch Bestand haben, was man da jetzt investiert hat oder aufgebaut hat. Dass manche Dinge sich ändern müssen auch, das wissen die Menschen. Das ist jetzt nicht so, dass die sagen, das ist alles Unsinn, aber es ist natürlich dann total konträr zu so einer optimistischen Hofübergabe.
Ja. Naja, und am Ende der Landwirtschaft sind ja am Ende auch Familiengeschichten über Generationen, ne, die planen anders als vielleicht ein großer Konzern, der aktiennotiert ist. Die denken halt weiter, das sind wahrscheinlich sogar 20 Jahre sogar noch kurz gedacht, ne? Also wahrscheinlich noch länger, wie du schon sagtest, bis in die nächste Generation. Die Frage ist, wenn die natürlich ihren Kindern allen abraten oder die sehen selber, was passiert, dann geht ja auch eine Menge Know-how verloren, ne? Also was dann sozusagen uns ja irgendwann fehlt. Also irgendwie essen und trinken muss man ja schon noch weiter.
Also es ist jetzt nicht so, dass alle Betriebe das nicht den Kindern empfehlen würden. Das haben wir jetzt nicht so erlebt, aber zumindest da sich sehr viele Gedanken machen und diese Selbstverständlichkeit, dass die Kinder das übernehmen, auf beiden Seiten nicht mehr da so da ist. Also auch die nächste Generation hat dann ja, also
vielleicht andere Ideen, was sie beruflich machen möchten. Und da haben wir jetzt so den Eindruck gehabt, dass da auch die Elterngeneration quasi mehr Offenheit hat, den Kindern so eine Selbstverwirklichung zu ermöglichen, als dann zu sagen, du musst jetzt den Betrieb übernehmen. Aber Hofsterben gibt es, das ist auf jeden Fall die Realität und da kannst du auf jeden Fall Pia auch mehr zu sagen. Ich kann jetzt nur sagen, der Hendrik, der mit dem Schweinebetrieb war, also das ist jetzt auch schon seine subjektive Wahrnehmung, aber da gibt es bestimmt auch nochmal andere Statistiken, dass in seiner Straße, er kommt aus einer Gegend, wo Schweinemester sehr viele vertreten waren und er ist der Letzte in seiner Straße und das war alles einfach vorher sehr anders. Und da, wo ein Betrieb aufgegeben wird, es wird in der Regel kein neuer wieder aufgemacht, weil das schon sehr traditionell in diesen Familien liegt. Also es gibt immer Ausnahmen, ne? So Quereinsteiger.
Ja.
Aber eigentlich ist es ein traditionsfamiliäres Ding. Also es gibt auf jeden Fall Strukturwandel und der streitet immer weiter voran. Also Höfe sterben, das ist immer noch so. Es ist nicht mehr so ganz so schnell, aber die Höfe sind einfach größer geworden. Ne? Also die aufgegeben haben, die wurden dann teilweise auch aufgekauft. Das ist natürlich, wenn man dann auch an die nächsten Generationen denkt, auch natürlich noch eine größere Verantwortung. Die haben dann natürlich dann auch einen viel größeren Betrieb in einer Zeit, wo es dann noch unsicherer ist. Und das ist durchaus ein Problem. Da muss man sich vielleicht überlegen, was möchten wir? Also Deutschland hat ja auch eine ganz schöne Geschichte. Das kommt auch in dem, was heißt eine schöne Geschichte? Eine Geschichte und es ist schön, dass es in dem Buch vorkommt. Weil wir möchten ja die Familienbetriebe. Und wenn die Familienbetriebe aufhören, hat Kim jetzt schon eben gesagt, dann kommen die in der Regel nicht wieder, weil das total schwierig ist, fast unmöglich. Also es ist nicht unmöglich, aber fast unmöglich, ganz von bei Null anzufangen. Und dann geht auch so eine gewisse Resilienz verloren. Also dieses Wissen, was über Jahre weitergegeben wird, das ist ja sehr betriebsindividuelles Wissen. Und meistens sind dann ja auch die Eltern, die Großeltern auf dem Betrieb. Das sind erstmal Arbeitskräfte, die kein Geld kosten. Also es sind günstige Arbeitskräfte, die dann immer noch in der Rente auch richtig viel arbeiten. Also Rente gibt es da fast eigentlich gar nicht, in dem so wie man sich das so vorstellt. Und die kann man halt auch immer noch fragen auf dem Betrieb. Und wegen der Geschichte, was ich jetzt eben angesprochen habe, es gibt ja eigentlich so ganz, ganz grob drei Möglichkeiten, wie man Landwirtschaft machen kann in Deutschland. Also das ist sagen wir mal, Investorbetrieben, was die alten LPGs, die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften in der alten DDR, die gibt es ja immer noch. Und da sind ja dann Investoren eingestiegen, auch oft aus dem Westen. Das sind sehr große Betriebe mit Fremdpersonal. Also das war ja früher staatlich, um dann, sagen wir, die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Wenn man sich überlegt, so ein System, dann hätte man jetzt nicht so viel Querelen mit den ganzen vielen Menschen und Familienstrukturen. Aber da geht ganz viel Identität verloren, ganz viel Kultur. Und es ist auch so noch anonymer. Und die Arbeitskräfte, ich gehe davon aus, dass die ihr Bestes geben, aber es sind immer Arbeitskräfte. Also es sind Fremdarbeitskräfte. Also die haben jetzt nicht so dieses Verantwortungsgefühl, das ist mein Betrieb, ich muss gucken, dass das alles gut läuft. Die fangen morgens um 8 an und die haben ihre Arbeitsstunden und danach haben sie Feierabend. Eigentlich ist das für mich persönlich, wäre das jetzt kein System, was eigentlich wünschenswert ist. Dann gibt es die Familienbetriebe, die entweder konventionell bewirtschaften und konventionell wird immer so pauschal benutzt. Das heißt ja einfach so wie üblich, ist ja auch sehr vielfältig. Man kann es einfach gar nicht pauschalisieren. Das ist dann eine Art. Oder man produziert für Verbände, also für Bioverbände. Das heißt für Bioland, Naturland, Demeter. Dann arbeitet man halt, produziert man Lebensmittel nach bestimmten Richtlinien. Das sind ja oft auch Familienbetriebe. Und dann die Frage ist, was man möchte. Also ich finde, es hat sehr, sehr viele Vorteile, diese Familienbetriebe zu unterstützen. Und wenn das einmal so ist, dass diese Strukturen so groß sind, also wir haben im Buch auch gefragt, diese alten LPGs, wenn das einmal so Investorbetrieben ist, das ist eigentlich fast unmöglich, das wieder kleinstrukturierter zu machen, also den wieder rückgängig zu machen, in Familienhand zu übergeben. Also das ist, wenn das einmal so gesetzt ist, dann ist es gesetzt und das Ziel ist ja eigentlich, dass wir durchaus unsere Menschen mit Lebensmitteln versorgen können und nicht von extern aus dem Ausland abhängig sind. Und das ist so ein bisschen das Risiko, was eigentlich da ist.
Das ist jetzt meine Frage gewesen. Also ich bin ja mit der LPG groß geworden. Ne? Ich komme ja aus dem Osten sozusagen. Da war schon die Reformen alle durch. Das ist ein eigenes Thema. Aber ist sein, lasst ihr selbst gerade, oder ihr habt es gerade geschildert, so ein Hof ist ja 24-7. Ne? Also sind sehr lange Tage. Da habt ihr drüber gesprochen und die enden dann nicht am Freitag. Weil Samstag, Sonntag gibt es ja dann in der Regel auch irgendwas zu tun. So, das heißt, also ich würde sagen, viele wollen das nicht. Ne? Also als Menschen würden gerne eher kürzeren Arbeitstag haben. Auf der anderen Seite, du hast gerade schon so ein bisschen Unabhängigkeit von Investoren, von Externen gesprochen. Warum sagst du, es ist besser oder eher, dass eher die Familienstrukturen die bessere Lösung ist? Also habe ich jetzt so ein bisschen bei dir rausgelegt.
Habe ich rausgelegt? Ja, also das ist ja so meine persönliche Meinung. Muss man immer reflektieren, ob man das immer so, dann, ob das so passt und richtig ist. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass das sehr viel Vorteile hat. Also auch wenn man wieder so ein bisschen an den Dialog denkt, Hofläden, also das ist einfach viel persönlicher. Und da steckt dann auch viel mehr Innovationskraft eigentlich dahinter. Also, oder wie siehst du das, Kim? Ich bin dann natürlich vielleicht, darf man nicht vergessen, ich arbeite ja in der Branche und da bin ich natürlich dann auch vielleicht, weil die, ich meine, wir haben ja noch über 80-90% Familienbetriebe. Das ist da vielleicht so meine persönliche Meinung.
Also was ich so wahrgenommen habe, dass die kleineren Betriebe viel flexibler sind in bestimmten Dingen. Also wenn sie was umstellen müssen oder wenn sie auf was reagieren, die können auch vielleicht viel mehr ausprobieren, worin dann die Innovation steckt. Weil wenn das ein großer Betrieb macht, hat das natürlich viel größere, auch wirtschaftliche Auswirkungen. Und so eine, ja, es hat einfach größere Dimensionen. Aber das fände ich auch sehr spannend, das mal so auch wissenschaftlich vielleicht zu untersuchen. Wobei ich finde, dass so die Vielfalt, also es gibt ja jetzt gar nicht so das eine Richtige und das eine Falsche. Das ist so das, was ich da sehr stark mitgenommen habe. Und was ja auch sich wieder dann findet in dieser Komplexität. Und natürlich ist das anstrengend. Also ich glaube, es ist menschlich, gerne die einfache Lösung zu bekommen, zu hören und die Welt auch so in Schwarz-Weiß einzuteilen. Das ist natürlich dann viel einfacher zu greifen, zu verstehen. Und dann hat man so eine, ja, weniger anstrengend. Aber das ist halt einfach nicht so, ne? Es ist anstrengend, sich damit zu beschäftigen.
Es ist anstrengend. Ich glaube, die Vielfalt ist total wichtig, dass die bleibt. Und dann gibt es ja auch mittlerweile so etwas andere Modelle, die man natürlich auch nicht in jeder Region dann umsetzen kann, ne? Aber das sagen mal sich Bürger, Bürgerinnen ja wie, also involvieren, also ein bisschen wie einkaufen und dann so Parzellen kaufen und da ihr oder mit bewirtschaften, also wie Mieten nicht kaufen, sondern wie Mieten pachten und dann auch erstmal sehen, wie das, was dazu gehört, Lebensmittel zu produzieren und da auch wirklich mithelfen. Oder auch die solidarische Landwirtschaft. Es gibt ja dann ganz viele verschiedene Modelle, die aber mit Sicherheit nicht für jeden, für jede Lebensphase irgendwie geeignet ist. Aber das ist ja auch eine Möglichkeit und ich glaube, das ist ja auch ein Weg, der durchaus von vielen verfolgt wird, dass man sich so etwas kreative, andere Wege überlegt, dass es eine Win-Win-Situation ist. Der Betrieb wird entlastet und man selber hat dann wieder den Zugang, was dazugehört und man weiß, wo die eigenen Lebensmittel herkommen.
Ja, und ich muss vielleicht das auch ein bisschen revidieren, was ich gerade gesagt habe. Also natürlich sind Familienbetriebe oder kleinere Betriebe flexibler. Aber da fällt mir dann der Tomatenbetrieb ein, ne? Und der Kasse hat ja auch gesagt, durch seine Größe kann er natürlich auch Dinge ausprobieren. Und das ist ja auch bringt Innovation, weil er natürlich durch seine Größe so einen bestimmten Umsatz hat, dass er auch sich Fehler leisten kann. Also er kann Dinge ausprobieren und wenn es schief geht, dann kann er das auffangen über die anderen Bereiche. Das kann ein kleiner Betrieb nicht. Und diese Zertifikate zum Beispiel oder ne, was dann an Auflagen gemacht wird, die Bürokratie, hat er gesagt, kann er natürlich auch besser auffangen durch die Größe. Deswegen ist es, glaube ich, auch, selbst wenn ich jetzt da so rede, es gibt einfach nicht die, man müsste sich das genauer angucken, ne, was dann für den Betrieb vielleicht die beste Struktur ist.
Der Mix, ne? Also wahrscheinlich ist es ja oft irgendwo dazwischen. Lass uns, bevor wir dann auf mehr nach vorn gucken, glaube ich, was ganz gut ist, denn die Zeit schreitet schon gut nach vorn. Jetzt fühlen sich, also habe ich es, ist mein Gefühl, dass Landwirte sich wahrscheinlich oft in der Rechtsfertigungspflicht sehen. Ne? Dann sagt man ja, wir machen, ne? Tierhaltung, fängt schon mal an. Auf der anderen Seite geht der Konsument in den Supermarkt und guckt, wo ist das preiswerteste Stück Schweinefleisch oder Rindfleisch, was auch immer. Dann haben wir das Gleiche für diejenigen, die sich dann vielleicht schon vegetarisch oder vegan ernähren. Also gehen sie jetzt zum Bauern und zahlen sie ein paar Cent mehr oder gehen sie dann doch zum Supermarkt, wo dann die Preise anders sind. Das ist ja dauerhafter Druck. Ne? Also zu sagen, wenn man alle fragt, würden sie sagen, nee, ich würde gern bei den Bauern kaufen und bin bereit, das mehr zu zahlen. Allein die Ergebnisse sagen ja anderes. Ne? Und erst recht, wenn die Wirtschaft in Deutschland hier seit 3 Jahren so ein bisschen dahinschleicht, ist das definitiv zu spüren an der Ecke. Was macht das eigentlich mit den Landwirten? Würde mich interessieren. Also was macht das mit denen als Menschen und was macht das mit deren, also was sie tun? Also bringt das die von dem Weg ab oder frustriert sie das endgültig?
Also wir könnten da jetzt direkt, ne, wenn der Hendrik ist, da finde ich ein gutes Beispiel, ist jetzt eine Geschichte, aber ich finde, die erzählt sehr, sehr viel, weil er ist Schweinemester und steckt ja in diesem Dilemma, sagt das ja selber, dass politisch und gesellschaftlich ganz viele Dinge gefordert werden, auch bezüglich Tierwohl und da macht er auch mit und setzt sich damit auseinander. Und gleichzeitig die Vorwürfe, dass er dann auch beschimpft wird, ne? Also dass dann andere ihn als Massenmörder bezeichnen und er das als sehr starke Belastung ansieht, also persönliche Belastung und dann entschieden hat, er braucht einen Bereich, wo er auch Anerkennung bekommt und hat dann ja als weiteres Standbein Blumenfeld angelegt und verkauft Blumen. Und zieht ganz, ganz viel daraus, dass das eine Wertschätzung hat. Und dann, das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass es natürlich auch die Wertschätzung für die Dinge, die man macht, ganz wichtig ist. Und einfach so an zwei Seiten gezerrt wird. Weil natürlich gucken die Menschen dann auch auf den Preis, aber wollen was anderes. Und das spüren die unmittelbar, ne? Die gerade die Tierbetriebenen.
Der Druck ist schon groß, wenn man das nur ein bisschen differenziert. Es gibt ja so einen negativen Druck und dann vielleicht so einen positiven Druck. Und negative Druck, der überwiegt, das macht sehr viel mit den Menschen. Das hat mich teilweise auch erschrocken, wenn man dann so in diese emotionale Ebene anfängt zu diskutieren, weil dadurch, dass wir jetzt zu zweit waren, ich bin dann eher so die rationale Person, die dann so ein bisschen die Fakten abfragt. Und Kim hat halt einen ganz anderen Zugang gefunden, dann auch wirklich diese emotionale Ebene zu, ne? Wie fühlt man sich denn dann eigentlich dabei? Und das war für mich neu. Und das macht was mit den Menschen. Und wenn der Druck zu groß wird, dann ist es, glaube ich, menschlich, dass dann auch erstmal so eine Abwehrhaltung da ist. Und ich meine, das ist ja, finde ich, ganz außer Frage, dass wir alle gewissermaßen unter Druck sind, also als Gesellschaft, etwas zu ändern, um auch zukunftsfähig zu sein, also auch der Betrieb. Aber das ist sehr fremdbestimmt. Also was wir auch in den Büchern, in den Interviews im Buch dann auch niedergeschrieben haben, diese Selbstwirksamkeit, das ist ein Motor, ein Antreiber, warum die das eigentlich machen, die Menschen. Und wenn das zu viel mit negativem Druck ist, also man muss auch, glaube ich, viel mehr über das Positive, was in der Landwirtschaft passiert, sprechen und dann auch konstruktiv über Lösungen reden. Und mein Gefühl ist, dass sich das auch so langsam so ein bisschen dreht. Also auch in den Medien, das ist nicht mehr alles so pauschal negativ. Das war eine Zeit lang so. Und ich glaube, das ist wichtig, dass das auch so gespürt wird. Dass da, wie Kim jetzt schon gesagt hat, eine Wertschätzung da ist, mal konstruktiv miteinander spricht. Und wir haben ja auch sehr, sehr viel diskutiert, immer auf den Rückweg und auf den Hinweg. Es ist total legitim, dass die Menschen, die die Lebensmittel kaufen, auch kritisch fragen und dass die auch mit diskutieren. Das ist total wichtig. Aber manchmal, so meine Wahrnehmung, ist es so eine vorgefertigte Meinung, ohne eigentlich zu wissen, was bedeutet das eigentlich für den Betrieb. Und es geht manchmal ja auch gar nicht so schnell. Und
manchmal, also das höre ich dann immer so raus, es ist Druck da, etwas zu verändern. Dann verändert der Druck, der Betrieb etwas. Und sie sind noch nicht fertig mit dem, was sie verändern sollen und müssen, dann kommt schon eigentlich der nächste Schritt, was sie verändern. Und die werden so ein bisschen überrollt mit den Sachen. Und dann, das belastet die Betriebe schon enorm. Nichtsdestotrotz, um das nochmal so ein bisschen zu wiederholen, Impulse, sagen wir, irgendwas besser zu machen, sagen wir auch, Stand also die Erkenntnisse, die man hat, in die Umsetzung zu bringen, diese Impulse sind total wichtig. Aber diese Impulse sollten meiner Meinung nach auf Augenhöhe passieren und mit einer gewissen Wertschätzung dem gegenüber, was gemacht wird, was in der Vergangenheit auch verbessert wurde. Und dazu gehört nicht nur die Landwirtschaft, also die Menschen, die die Lebensmittel quasi produzieren, sondern auch die das dann vertreiben und die das kaufen. Also das ist ja dann, muss von mehreren Seiten geschehen, ja.
Kommen wir gleich nochmal drauf. Ich würde gerne auf den Zielkonflikt eingehen, weil der bewegt uns ja wahrscheinlich alle. Jeder hat irgendwelche Zielkonflikte im Job und im Leben so. Und es sind ja gewisse Dinge, sind ja auch völlig in Ordnung, ne? Wenn wir über Tierwohl sprechen, ne? Über Klimaschutz sprechen. Aber alles geht natürlich auch nicht ohne Wirtschaftlichkeit. Es hilft uns nicht, ne? Wenn wir können nicht die Welt retten und gleichzeitig verhungern und pleite gehen. Das funktioniert halt nicht. Das heißt, es ist immer ein Kompromiss. Es wird nie eine perfekte Lösung geben, ne? So. Und jetzt ist die Landwirtschaft ja eigentlich nur noch ein sehr kleiner Teil von den Menschen, die da beschäftigt sind, haben wir eingangs gesagt. Auf der anderen Seite haben wir alle damit die Berührung, weil wir müssen alle essen und trinken. Wie gehen die denn mit diesen Situationen dann um? Und den Druck habt ihr ja schon geschildert, den die aushalten müssen, den Emotionen. Also was macht das mit ihren Entscheidungen? Wie treffen die dann Entscheidungen eigentlich in diesem Konflikt? Kann ich sagen?
Also meistens ist ja nicht nur eine Person, die das entscheidet, sondern zusammen. Und dann ist es, und das ist, glaube ich, auch nochmal vielleicht so ein anderer kleiner Knackpunkt, dann gibt es dann ja auch mehrere Generationen, die diese Entscheidung treffen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie immer den geringsten Widerstand gehen, aber das, was sie persönlich überhaupt leisten können. Und das hat ganz viel mit persönlichen Strukturen zu tun, ne? Also auch als Landwirt oder auch als Landwirtin, wenn man da nicht den passenden Partner hat, der das mitträgt oder da noch eine Person hat, dann entscheidet man womöglich anders, ne? Also und man kann natürlich nicht jeden vergleichen, aber es ist immer eine Abwägung, die man zusammen trifft. Und im besten Fall holen sie sich auch noch Experten und Expertinnen dazu, um dann am besten abzuwägen. Also da gibt es auch meiner Meinung nach viel Potenzial, so einen Wissenstransfer in die Betriebe reinzubringen. Und natürlich ist das Finanzielle immer ganz ausschlaggebend, wenn es da, sagen wir mal, gefördert wird. Das ist auf jeden Fall, zeigen auch die Zahlen, dass das zieht dann. Ne? Ja.
Also finanziell sind ja zwei Möglichkeiten. Ne? Du sagst den einen, es gibt eine Förderung, da ist die Politik gefragt über Entscheidungen. Das andere ist der Konsument. Ich meine, ich ahne die Antwort, aber trotzdem, welche Rolle, ihr seid deutlich tiefer eingestiegen, welche Rolle hat der Konsument, welche Botschaft wurde ihr dem mit eben im Grunde genommen? Vielleicht auch zum Thema Verständnis. Ne? Also, denn sie spielen ja nämlich die Rolle. Also am Ende beeinflussen sie dann ja auch das Agieren der Landwirte.
Die Endkonsumenten, die haben einen ganz, ganz ausschlaggebenden Hebel da drin und auch eine ganz wichtige Rolle. Wenn man sich jetzt auch anguckt, also die Regierung, also die Bundesregierung möchte ja bis 2030 30% Bio, also ökologische Landwirtschaft haben. Wir haben jetzt so ungefähr über 11%. Also das ist doch echt noch ein Weg hin. Und wir haben jetzt 2026. Also meiner Meinung nach werden wir das Ziel verfehlen. Und wenn ich an Bio denke, denke ich ja immer an das Label. Und durch die Wirtschaftszwänge ist der Biomarkt durchaus eingebrochen. Also der Endkonsument muss es dann auch kaufen. Also sonst, wenn da kein Markt ist, keine Abnahme, dann bringt auch diese ganze Umsetzung auf den Betrieb nichts. Also das ist wirklich, wenn wir wandeln möchten, auch die Ernährungsstrategie irgendwie nachgehen möchten, dann müssen wir uns die gesamte Wertschöpfungskette da irgendwie angucken. Und dazu gehört natürlich auch der Endkonsument. Und um nochmal darauf zu kommen, auf das Ökologische. Also ich bin ja auch der Meinung, dass ist nicht gut, das so schwarz und weiß zu sehen, konventionell und bio. Wie gesagt, also es ist nicht verboten, für einen konventionellen Betrieb ökologisch zu wirtschaften. Das machen teilweise auch die Betriebe. Da hat man ja eigentlich auch einen viel größeren Hebel. Man kann ja viel mehr in die Fläche das machen, wenn man Sachen umsetzt, sagen wir nicht nur für das Label, sondern für die konventionelle Landwirtschaft. Und ich würde jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, auch mal zum Hofladen in der Nähe zu fahren und da auch einzukaufen. Also weil das unterstützt die regionalen Betriebe und dann hat man auch ja mehr einen Einblick und einen Zugang zur Landwirtschaft. Das wäre so ein Schritt. Und einfach auch mal zu gucken, wo die Lebensmittel herkommen im Supermarkt. Das ist da auch so ein Schritt.
Ja, und was man eigentlich so weiß, ne? Aber es ist dann manchmal auch schwer. Das nehme ich mich auch selber nicht raus. Also saisonal einkaufen, lokal einkaufen, finde ich auf jeden Fall ist so für mich ein sehr, sehr guter Richtwert. Aber natürlich ist es auch, dann erwische ich mich selber, wenn man dann im Supermarkt steht und dann ist es eine viel günstiger. Ich habe gerade keine Zeit, dann weiß ich, ne, habe ich jetzt, informiere ich mich nicht, gucke ich nicht genau, wo das herkommt. Und der Preis entscheidet dann viel. Das ist dann auf der anderen Seite aber auch wieder Gewohnheit. Also es gibt ja manchmal auch so ganz schöne Werkzeuge, dass man sich allein in die Küche so einen Kalender hinhängt, ne, damit man weiß, ah ja, saisonal ist es in Deutschland gerade das und das Gemüse, also kaufe ich das, dann kann ich ja schon mal nicht dann etwas kaufen, wo es dann einfach einen sehr viel höheren CO2.
Ich kann das nachvollziehen. Ich weiß noch, dass Erdbeeren nicht im Dezember wachsen. Also ich bin ich weiß, wann die wachsen. Aber so, ich würde sagen, die nachfolgenden wird es schon schwierig, ne? Wenn man die 12 Monate im Jahr kaufen kann. Wann wachsen die eigentlich wirklich, wenn man sich nicht selbst damit beschäftigt? Hier haben wir das alles gegeben. Und ich glaube, auch die Botschaften sind jedem bewusst, aber ich finde es trotzdem nicht verkehrt, die zu wiederholen, zu sensibilisieren. Und vielleicht fährt dann noch einer jetzt den nächsten Tage am Wochenende mal auf dem Bauernhof vorbei und geht in den Hofladen und findet was Spannendes. Ich würde vielleicht sogar auf den Punkt des Labels nochmal zurückgehen, da wollte ich dich gerade, Pia, nochmal fragen. Da höre ich so ein bisschen raus, aber ich mag falsch liegen, ne? Sozusagen. Das Label ist natürlich irgendwie standardisiert, ist ganz klar festgelegt, was da passiert. Aber es gibt natürlich auch was auf den ich mache gar nichts Richtung Bio und es ist ein Label, gibt es am Weg dazwischen. Ne? Also das heißt, habe ich richtig verstanden, ist die Botschaft, passiert schon viel, die Landwirte unternehmen viel, vielleicht reicht es nicht für ein Label oder es hat andere Gründe, warum das nicht genutzt wird, aber da wird schon viel unternommen und wir würden den Weg unterstützen, indem wir zum Beispiel im Hofladen oder regional kaufen. Ist das so, habe ich das so richtig?
Ja, ich glaube, das reicht jetzt nicht, dann nur im Hofladen einzukaufen. Aber also genau, es gibt viel dazwischen. Also also es ist ja schon so, dass die ökologische Landwirtschaft sehr, sehr viele Vorteile hat, ne? Für die Biodiversität, auch für den Boden. Also der Boden ist ja total wichtig. Der ist jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr in den Fokus gerückt, einfach weil es auch super relevant ist. Und das wäre ja ganz schön, wenn da die konventionelle Landwirtschaft sich auch durch was abguckt. Aber das ist ja schon so sehr starr in diesen Richtlinien, ne? Diese Produkte mit Bio-Label. Und es hat halt teilweise auch so einen kleinen Konflikt. Also wenn man sich jetzt das anguckt, pro Fläche ist die ökologische Landwirtschaft besser für die Umwelt, aber sie braucht mehr Fläche als die konventionelle Landwirtschaft. Und Fläche ist ja bekanntermaßen begrenzt. Und dann hat es sozusagen auf die, also wenn, das ist eigentlich fast gar nicht möglich, alles auf Bio umzustellen. Und es gibt ja doch da was zwischen. Die integrative Landwirtschaft, die verbindet das ja so ein bisschen. Also Bio hat ja, also die ökologische Landwirtschaft fokussiert sich extrem auf Kreisläufe. Also da ist ja immer das Leitbild, in Kreisläufen zu denken. Die konventionelle Landwirtschaft, um so wenig Input wie möglich, um so viel Output wie möglich rauszubekommen. Und die integrierte Landwirtschaft, die hat so das Leitbild, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und die kombiniert so ein bisschen die ökologische Landwirtschaft mit der konventionellen Landwirtschaft. Und dann gibt es noch die regenerative Landwirtschaft. Also da ist wirklich so ein bisschen was passiert. Letztes Jahr hat auch die Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss die regenerative Landwirtschaft definiert. weil da gab es keine richtige Definition. Und da geht es darum, dass man, wenn es jetzt zum Beispiel um den Boden geht, den Boden zu verbessern, also dass der Boden danach noch besser ist. Also nicht die erhaltende Landwirtschaft, dass das sozusagen die Ökosysteme so bestehen bleiben, sondern dass sie sozusagen besser werden. Da gibt es viel im Ackerbereich, dass damit beschäftigen sich die Betriebe. Und in den letzten Jahren gab es ja auch sehr viel im Bereich präzise Landwirtschaft. Da kommt dann wieder die Technologie. Es gibt ja so einen Begriff doppelte Transformation, dass man die Digitalisierung nutzt für die Nachhaltigkeitstransformation. Und die präzise Landwirtschaft hat ja sehr viel unterstützt, Pflanzenschutzmittel zum Beispiel zu reduzieren. Also dass man wirklich sehr präzise nur das aufbringt, was man braucht. Oder auch sehr präzise die Tiere füttert. Also nur das, was an Nährstoff die Tiere brauchen, dass die dann nicht so viel Stickstoff ausscheiden. Dass dann natürlich auch die Böden und die Gewässer wieder schont. Also da ist viel passiert. Und dann gibt es ja auch ganz innovative Ideen auf dem Acker, sagen wir mechanisch auch Schädlingsbekämpfung zu betreiben, dass man da gar keine chemischen Mittel braucht. Und also das zu kombinieren, auch dieser Kreislaufgedanke, also Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, dass man das viel mehr in diese konventionelle Landwirtschaft reinbringt, was ja teilweise auch passiert, zum Beispiel in Biogasanlagen, dass man dann auch die Gülle nutzt, um Energie zu produzieren. Das ist ja schon seit Jahren auch vielen Milchviehbetrieben so Nordwesten gang und gäbe.
Du wolltest noch was sagen?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt einige überfordert hat für den ganzen Bereich. Wo könnte man das denn jetzt nachlesen, wenn man jetzt irgendwie keine Ahnung hat?
Wo man das nachlesen kann?
Mhm.
Ja, also ich kann das nämlich ja verstehen, dass man dann dass ein Bio-Label ja auch eine sehr gute Orientierung ist, weil man das dann, das ist ja auch dann so, wie du sagst, klare Vorgaben und weiß man das so, ne? Aber jetzt gibt es ja in dem anderen Bereich auch nochmal so ganz viel Unterteilung und da gibt es ja jetzt nicht das Label auf dem Produkt. Das heißt, ich muss mich ja informieren, aber wo kann ich das denn machen?
Also das ist ja, glaube ich, die Krux. Bio-Label ist ja ganz wichtig für die Orientierung und wenn das Produkt daneben kein Label hat, dann kann, das sieht man nicht auf dem Produkt. Da ist natürlich der Dialog dann ganz sinnvoll zu sprechen. Also es gibt ja Möglichkeiten, sich zu informieren im Internet. Aber die Idee gibt es ja auch, dass man ein Nachhaltigkeitslabel auf die Lebensmittel draufdruckt. Aber das ist einfach extrem kompliziert. Nachhaltigkeit bedeutet ja auch die soziale Komponente. Die muss man dann ja auch damit einbringen, ne? Also man kann natürlich auch sagen, man bezieht sich jetzt nur auf die Ökologie. Wenn man sagt, ein Biobetrieb hat eine größere Fläche, die Tiere sind auf der Weide, das ist auch durchaus mehr Arbeit. Also ne, soziale Komponente. Aber das Informieren ist da total schwierig. Und ich glaube, und das wäre auch ein bisschen mein Wunsch mit Wissenstransfer in die Betriebe, dass man ein bisschen mehr der Landwirtschaft Vertrauen schenkt. Und auch wieder ein bisschen diese Flexibilität zulässt, dass man sowas ausprobieren kann.
Ja.
Also, dass man nicht immer, vielleicht macht man es nicht, aber das kommt mir manchmal so vor, dass man erstmal eher das von dem Schlechten ausgeht. Also, so ein bisschen Vertrauen, dass da wir schon auf einem ganz guten Weg sind, mit dem Wissen, dass da noch ein ganzer Weg vor uns ist.
Ja, den würde ich gerne unterstützen. Also, ihr wisst es nicht und viele, die mich sogar mehr kennen, wissen es eigentlich auch nicht. Ich war ja mal in meinem ersten Berufsleben, habe ich Rackmaschinen produziert. Für den größten Produzenten quasi des Ostens, der den ganzen Osten beliefert hat. Und quasi 35 Jahre später, ich glaube es war vor anderthalb Jahren, war ich auf der Greentech. Und da ist ein Landmaschinenproduzent und deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln, wo du das gerade erzählt hast. Und da wurde gezeigt, wie heute das Unkraut entfernen und wie genau die über Digitalisierung Düngung sozusagen steuern. Ich muss echt sagen, also das war damals nicht mein Herzensthema, das habe ich ja weitergemacht. Aber ich weiß natürlich, was vor 35 Jahren, wie das gelaufen ist und wie es heute läuft. Das sind ja Welten, ne? Also wie überall in allen Berufen. Aber ich finde, bei Landwirtschaft unterstellt man das immer nicht. Also, und ich wusste es wirklich nicht, ne? Ich war wirklich baff. Da hat uns dann eine junge Dame da durch die Technik geführt. Wir waren bestimmt 2 Stunden da oder so. Und ich habe mir das sehr angehört. Also deswegen würde ich es gerne untermauern, was du sagst. Weil ich glaube, und das sieht man ja in vielen Bereichen, Leben ist halt schwierig. Dann versucht man alles reinzupacken. Dann müssen alle diesen Kompromiss, der es ja vielleicht dann doch irgendwie ist, zustimmen oder einem Perfektionismus, der nicht funktioniert. Deswegen dauern solche Prozesse ewig. Aber es gibt ja eine Menge dazwischen, zwischen nichts tun. Und wir reden über eine Transformation, wir reden über eine Veränderung. Also die ist ja kein Ist-Status oder kein Endziel, sondern es entwickelt sich ja weiter. Und ich glaube fast, dass es wirklich Neugierde zeigen, einfach mal um die Ecke fahren. Wo kommen eigentlich gerade das Gemüse her, was wir hier im Supermarkt liegen haben, wenn es regional ist, was auch immer, und sich darüber informieren. Also ich würde den gerne unterstützen, weil es waren viele Dinge, die du gerade aufgezählt hast und da war eine Menge Lösungen drin. Gibt es so eine Lösung, die dich, du bist Experte, also ja, beschäftigst dich tagtäglich damit. Was ist so, wo ist ein sehr richtig großer Hebel oder vielleicht ist es eine Botschaft auch an die Landwirte, die sich damit da nicht beschäftigt haben, kann ja auch sein.
Ja, also die Lösung gibt es ja leider nicht, wie so oft, aber dass man auch wirklich sich an diese Nachhaltigkeitsstrategien so ein bisschen dran orientiert. Also es soll ja jetzt auch nicht so stehen bleiben, dass man sagt, es ist schon viel passiert und alles ist toll, ne? Also es ist der Weg, aber das kriegen wir nur, wenn wir das mit den Menschen zusammen machen, die das umsetzen. Es gibt ein Riesenpotenzial in der Landwirtschaft, auch im Bereich Biodiversität, weil die haben die Flächen, dass man das angeht. Und mit der Strategie, also die konventionelle Landwirtschaft hat ja sehr viel auf die Effizienz, die ja total wichtig ist, ne? Wenig Ressourcen nutzen, um so viel wie möglich Output rauszubekommen. Ist ja auch ein Grund, warum wir heute so leben, wie wir leben. Aber dass wir dann auch nochmal auf die Suffizienz gucken, das heißt, dass wir, wie viel brauchen wir eigentlich überhaupt? Dass man das halt auch nochmal anguckt. Das fängt natürlich dann auch rückwärts aufgezogen bei der Ernährung an. Ne? Wie viel brauchen wir eigentlich? Da sind wir auch wieder bei Lebensmittelabfällen. Oder wie viel brauchen wir eigentlich an Einsatz dann in der Landwirtschaft, dass man da auch nochmal mit Hilfsmitteln sich verbessert. Und dann auch Konsistenz. Das sind also Fachbegriffe, ne? Aber dass man das anders macht. Also wenn man jetzt an Futtermitteln denkt, da gibt es ja auch schon Lösungsansätze, wie man zum Beispiel Soja, wo wir auf Import angewiesen sind, durch anderes pflanzliches Protein ersetzt, ne? Was auch hier angebaut werden kann, was dann halt, sagen wir, umweltverträglicher ist. Also dass man, das ist jetzt nicht eine Lösung, aber eine Strategie, die, glaube ich, nach und nach erst so in die Branche reinkommt, weil das ist ja wie immer, man ist so, es hat da so einen Pfad, ne? Also man ist dann auch so ein bisschen von diesem Pfad aus der Historie, die Spezialisierung und es ist alles sehr spezialisiert und der Nachhaltigkeitsgedanke ist da recht, also ist gar nicht neu, aber diese Strategien, die man hat, die werden manchmal nicht so gesamtheitlich betrachtet, sondern die fokussieren sich dann auf eine Sache. Sagen wir nur Tier, nur Effizienz, jetzt einfach mal rausgegriffen, aber dass man, wie gesagt, diese anderen zwei Punkte auch reinnimmt, ne? Nicht nur, also dass man es anders macht, dass man es nur so viel wie möglich nötig und dass man auch Tier und Pflanze wieder zusammenbringt, um diese Kreisläufe zu denken, dass man diese Spezialisierung, ich glaube, das kommt auch im Buch rüber bei uns, ist so ein bisschen wieder auf dem Weg, dass die Betriebe sich andere Standbeine suchen. Und das kann man dann ja auch in einem Kreislaufgedanke braucht man die Sachen, dass man auch wieder in der Produktion die Abfälle, die anfallen, auch wieder zurückfließen als in die Biogasanlage oder in die Tiernahrung, dass man da wirklich viel, viel mehr in Kreisläufe denkt.
Mhm. Ja. Sind wir als Konsumenten ja auch gefordert, ne? Also man sieht ja immer, wenn man guckt ja auf den Hülsen und Stöckchen bei jedem Thema, aber ich diskutiere. Das erschreckt vielleicht auch die Komplexität, aber ich finde immer, ich sehe das eher positiv, weil man hat überall Möglichkeiten, jeder in seinem Rahmen Dinge zu beeinflussen. Und Lebensmittelvernichtung, da hatten wir eine eigene Podcast-Folge mal davon. Ich kann mich noch erinnern, das habe ich in meinem Leben nicht mehr vergessen. Die Lebensmittel, die weltweit vernichtet werden, reichen, um dreimal alle hungernden Menschen dieser Welt zu ernähren. Dreimal. Also allein das ist ja schon eine, also ne, also was das würde ja was mit Landwirtschaft machen, ne? So von wegen sehr effektiv. Also man mochte ja gar nicht mehr so viel produzieren. Jetzt mal unabhängig auch vom Thema Ernährung zwischen vegan und fleischessenden Menschen, ja.
Ich finde daran auch immer so spannend mit der Lebensmittelvernichtung, das habe ich ja jetzt auch gelernt im Laufe der Buchentwicklung, dass die Verschwendung auf den Betrieben sich extrem minimiert hat. Also es ist nicht, da gibt es auch noch auf jeden Fall Potenzial, aber die machen sich natürlich auch Gedanken, was ja auch wirtschaftliche Gründe hat. Ne? Also natürlich ist das, also was macht man mit den Abfällen? Und das meiste ja immer noch in den Supermärkten und weiß ich nicht, ne? Also der zweite Schritt im Handel auch weggeworfen wird. Und ich glaube, das ist ganz eng verknüpft mit unserer privilegierten Gewohnheit, da auch immer so viel Auswahl zu haben, ne? Und volle Theken. Also da hat sich ja in manchen Bäckereien zum Beispiel hat sich das ja auch geändert. Und ich weiß noch ganz genau, als ich in eine Bäckerei gekommen bin in Berlin und war erschüttert, dass ich jetzt nicht das Brot kriege, was ich eigentlich wollte. Und da war so ganz wenig in der Theke. Und dann hat die Frau mir nur gesagt, ja, wir schließen ja in einer halben Stunde und wir machen das nicht mehr, dass das am Ende da alles voll ist. Und dann dachte ich, ah ja, stimmt, das macht Sinn, das ist gut. Das ist einige Jahre her, aber dass man dann erstmal so vom Kopf gestoßen scheint, wenn die Dinge nicht mehr so sind, wie man sie gewohnt ist. Also ich finde, solche Sachen, die müssten eigentlich noch mehr so uns einfach, dass man das transparenter hält, warum die Dinge jetzt nicht mehr so sind, wie wir sie jetzt eigentlich so in unserer Wohlstandsgesellschaft so gewohnt sind.
Ich glaube, genau das ist die Herausforderung. Ne? Also, dass man, wir sind ja alle Gewohnheitstiere, wir wollen ja eigentlich die Veränderung nicht. Hat die Natur uns so irgendwie ins Blut, in die Seele oder wo auch immer hingelegt. Auf der anderen Seite sind ja die Veränderungen, das Beispiel, was du gerade schilderst, ne? Hat nicht dazu geführt, dass du verhungert bist. Also, und keiner in der Straße, der regelmäßig zu dem Bäcker geht. Ne? Dann hat man einfach sein Einkaufsverhalten vielleicht ändern müssen, dass man nicht 5 Minuten vor 18 Uhr hingeht und dann sich wundert, dass die Auslage nicht mehr voll ist an der Ecke. Ich glaube, genau das ist der Punkt. Das ist oft gar nicht kompliziert. Das hat auch gar nicht immer was mit Verzicht zu tun. Ne? Ganz oft nicht. Es ist einfach eine Veränderung des Handelns, was gar nicht so komplex ist.
Und unsere Oma zum Beispiel, die lebt jetzt leider nicht mehr, aber wenn die erzählt hat, wie sie beim Bäcker, wenn man jetzt bei dem Beispiel dort eingekauft hat, also da merkt man ja auch, wie rasant sich diese Gewohnheit eigentlich auch bei uns sich so eingeschlichen hat. Aber natürlich ist es, also das ist einfach.
Und das ist noch gar nicht so
einordnen. Nee, gar nicht.
Raum denken ist das ja kein langer Zeitraum. Ne? Also davor war es immer anders.
Ja.
So, wenn ich mit zwei Experten hier plaudere, diese sympathischen Rennen, die Zeit spielt immer natürlich hier und rennt und rennt und rennt. Bevor wir zu dem 5x5 kommen, gib ja einfach eine Botschaft, die ihr sozusagen gern so in der Fragerunde, bevor wir da hinkommen, mitgeben wollt. Oder, keine Ahnung, an wem auch immer. Den würde ich jetzt einfach mal so freilassen. So, Kim, du?
Eine Botschaft. Da steckt ja vielleicht schon einiges drin in dem Gespräch vorhin. Ich glaube, das ist einfach ein emotionales Thema, was ich ja auch sehr gespürt habe. Also wir haben uns ja, wie das Buch entstanden ist, sehr, sehr viel diskutiert, bis hin zum schwesterlichen Streit, weil wir auch nicht da einer Meinung auch immer sind. Und das ist einfach, vielleicht die Botschaft, dass mich inbegriffen, dass man dann sich nicht dann so viel aufregt oder meckert, sondern mehr also konstruktivere Wege, Gespräche sucht.
Finde ich einen sehr ehrlichen Punkt, dankeschön. Also er sitzt ja ganz friedlich mir gegenüber. Wieder. Sehr gut.
Ja, das kann man fast so stehen lassen. Ne? Aber die Botschaft ist, dass man ja sich immer wieder so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone traut und mal andere Bereiche, die man gar nicht so kennt, dafür offen ist, die kennenzulernen.
Also, wenn ich das euer Buch zusammenfassen würde, wäre das auch meine Botschaft. Ne? Am Ende, so habe ich das verstanden, als öffne dich den anderen und höre einfach erstmal zu, mit welchen Herausforderungen und Zielkonflikten die agieren müssen. Und dann gucken wir mal, wie wir uns gegenseitig helfen können, dass sich die Welt zu einem besseren transformiert. Am Ende geht es nur mit uns allen. Ne? Also nicht immer sagen, der andere müsste. Sondern wir haben da alle unseren Beitrag zu leisten. So, aber euch bleiben die 5x5 nicht erspart, ne? Also wir machen die mit jedem übrigens. Pia, fange an, Kim, wer wird das erste Mal so? Also wir können auch wechseln. Wir haben die 5x5 mit Professor Dr. Pia Münster und Kim Münster. Liebe Pia, ich stehe es für, also du stehst für.
Ich stehe für den Dialog und für die, ich weiß jetzt nicht, aber es gibt ja keinen richtig oder falsch. Ich stehe dafür, Wissenschaft und Praxis zu verbinden, um dann auch wirklich Erkenntnisse in die Umsetzung zu bringen.
Wofür stehst du, Kim?
Ja, ich stehe für Geschichten erzählen, weil wenn man bestimmte Geschichten erzählt und weitererzählt, dann macht das manchmal viel mehr als so nackte Fakten weiterzugeben.
Nachhaltigkeit heißt für euch?
Nachhaltigkeit ist ja tatsächlich auch, auf mehreren Ebenen. Ich finde ja sehr spannend die soziale Nachhaltigkeit, dass man da auch nicht vergisst, wie Dinge da auch Menschen beeinflussen. Also da geht es ja auch viel um Wertschätzung oder auch, dass man da viele mitnimmt. Also es gibt halt neben dem ganzen anderen wirtschaftlichen Aspekten auch immer noch die Menschen.
Ja, war gerade ein großes Thema in der letzten Folge, die wir hier hatten. Genau. Ja, Pia, du?
Nachhaltigkeit. Ja, mir ist auch die ökologische Nachhaltigkeit sehr wichtig, dass wir unsere Natur erhalten, die total wichtig sind und wir die so als gegeben hinnehmen. Nachhaltigkeit ist für mich, die Zukunft zu gestalten und das geht nur gemeinsam. Also, dass wir wirklich gar nicht nur für die nächsten Generationen, sondern auch für unser älteres Ich. Deswegen heißt ja der Podcast auch 5 nach 12. Also der Mensch ist ja so ein bisschen egoistisch. Ich bewusst würde ich mal sagen, dass wir das auch, also Zukunft gestalten für unser späteres Ich.
Bezüglich Nachhaltigkeit würdet ihr privat niemals?
Eine Kreuzfahrtschiff mit einem Kreuzfahrtschiff irgendwo hin. Toll, das wollte ich auch sagen.
Das ist die beliebteste Antwort, überrascht mich nicht.
Ja, das ist so. Da könnte man jetzt auch nochmal länger drüber sprechen.
Du musst nichts anderes, also
Plastik irgendwo in die Umwelt werfen.
Okay. Ja, folgende Frage, Enrico, hast du uns noch nicht gestellt.
Wie es zu dem Buch gekommen ist? Stimmt.
Ja, wie ist es zu dem Buch gekommen?
Ich hatte es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass wir eigentlich auch selber so ein paar Konflikte hatten. Die sich darauf bezogen, dass wir ja einfach unterschiedliche Sichtweisen, Perspektiven vor allem haben. Ich glaube, das ist, was da eigentlich hintersteckt. Und auch Meinung und Wissen und ein Urteil fällen dann auch schnell vermischt wird. Das ist ja auch menschlich. Also ich glaube, das war dann sehr hilfreich, da mehr auch diese verschiedenen Perspektiven zu sehen und ja zu lernen. Und eigentlich haben wir ja versucht, daraus was zu machen, also aus unser Interesse da auch dann das sich näher nochmal anzuschauen. Dann haben wir daraus ein Projekt gemacht. Das klingt jetzt so einfach, das war jetzt gar nicht so der einfache Weg, aber das war ganz schön, weil ich jetzt auch nie gedacht hätte, dass wir beide mal zusammen beruflich ein Projekt umsetzen, weil wir ja wirklich sehr, sehr unterschiedliche Bereiche haben beruflich und auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Und diese Schnittstelle war uns vorher gar nicht dann so klar. Das hat einmal ganz gut funktioniert.
Ja, also auf jeden Fall, das hat sehr gut funktioniert. Ich bin total froh, dass wir es gemacht haben. Es war so ein bisschen, man hat sich irgendwie gar nicht mehr so verstanden. Also man hat die andere Perspektive nicht so verstanden. Und deswegen war das jetzt eine ganz gute Kombination, dass man sich das dann einfach mal angeguckt hat und dann besser nachvollziehen kann, warum der andere so denkt. Wir waren in so zwei Bubbles irgendwie. Ne? Wir sind zusammen aufgewachsen, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, würde ich mal sagen, wir verstehen uns sehr gut. Aber irgendwie sind wir durch unseren beruflichen Weg in so zwei verschiedene Bubbles gekommen, die nicht so viel Schnittmengen haben. Und da haben wir gesagt, okay, also dann lass uns doch da auch ein Projekt draus machen, wenn wir jetzt mal diesen Versuch starten, diese Schnittmenge von diesen zwei Bubbles zu finden.
Ich glaube, es ist genau die Stärke, dass ihr aus zwei unterschiedlichen Bubbles zusammen das gemeinsame Projekt gemacht habt. Ich bin mir sicher, das hat dann gut getan.
Uns auch. Und euch auch. Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt sind wir leider trotzdem am Ende der besonderen Folge zum Thema Landwirtschaft. Das Thema hatte ich noch nicht bei 5 nach 12. Herzlichen Dank, liebe Pia, herzlichen Dank, liebe Kim, dass ihr beide hier da wart, dass ihr für eure offenen, reflektierten, tiefgehenden Antworten und dafür, dass ihr uns mitgenommen habt hinter die Kulissen dessen, was Landwirtschaft heute ausmacht. Ich denke, das war für viele, viele wichtig. Wir haben festgestellt, die wenigsten haben damit heutzutage noch wirklich Berührung. Ihr habt landwirtschaftlich als Projektionsfläche oder als Feindbild dargestellt, sondern als lebendigen Raum, in dem Menschen Entscheidungen treffen, Verantwortung tragen, in Zukunft gestalten. Ich glaube, das ist besonders im letzten Teil des Gesprächs übergekommen. Vielleicht sind nach den Gedanken, nach dem Gespräch auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Gedanken, Verstehen ist der erste Schritt zur Veränderung. Lösungen entstehen nicht aus Vereinfachung, sondern aus ehrlicher Auseinandersetzung. Und Verantwortung bindet bei jedem Einzelnen von uns im Denken, im Handeln und natürlich auch im Konsum. Wir drei hoffen, wir können euch die Menschen, die in Landwirtschaft leben, etwas näher bringen. Holt euch das Buch, schaut euch die Videos dazu an, unbedingt. Und ich sage einfach danke fürs Zuhören bei 5 nach 12, bei Hören, was wirkt. Bleibt kritisch, bleibt neugierig und bleibt unbedingt dran. Bis zur nächsten Folge. Dankeschön.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, danke für die guten Fragen und das Interesse.